Guten Abend, meine lieben KollegInnen. Heute ist der 19. Januar 2024, ein Freitag. Es ist 18 Uhr Abend. Ich freue mich, Ihnen zum zweiten Mal in diesem Format Frau Magistra Shirin Ghazanfari vorstellen zu dürfen. Das erste Mal war sie in Asboni 398 wegen einer damals durchaus ehrenvollen, wirklich ehrenvollen Begebenheit in ihrem Leben. Sie ist nämlich damals zweimal von den Studierenden unserer Fakultät als die beste Lehrende ausgezeichnet worden. Und darüber haben wir seinerzeit gesprochen in eben Asboni 398, wenn das jemand nachsehen möchte. Heute ist sie, leider möchte ich fast sagen, gar nicht so sehr in ihrer Eigenschaft als Universitätslehrerin da, sondern sie ist da, und das ist dann aber doch auch sehr, sehr schön, in ihrer Eigenschaft als Wissenschaftlerin, weil sie nämlich an der Universität Wien gearbeitet hat und eine Dissertation begonnen hat, die sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem wir, über das wir jetzt gerade reden werden. Leider deswegen, weil sie inzwischen leider die Universität verlassen hat und zwar noch immer das eine oder andere dort macht, aber jetzt auch was Vernünftiges tut. Aktuell ist sie gerade bei der Staatsanwaltschaft und beschäftigt sich dort mit Fragen der Cyberkriminalität und der Verfolgung und der Cyberkriminalität. Darüber werden wir ganz sicher an der einen oder anderen Stelle auch reden. Aber der Grund, der eigentliche Grund, warum sie heute hier ist, ist eben der Umstand, dass es eine ganz aktuelle Entscheidung gibt, die sich mit Fragen ihrer Dissertation beschäftigt, nämlich eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Sie ist vom 14. Dezember 2023. Und sie ist eine, die es wie wenige andere Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs in den letzten Tagen und Wochen in die Medien geschafft hat, weil es da um die Frage geht, inwiefern die bisher gegolten habenden Bestimmungen zur Sicherstellung von Datenträgern oder von Mobiltelefonen oder von beiden, darüber werden wir jetzt gleich reden, inwiefern also die bisherigen Bestimmungen verfassungskonform waren. Und der VfGH, ohne da jetzt irgendwas vorgreifen zu wollen, der VfGH war da durchaus kritisch und hat durchaus das eine oder andere aufgehoben. Und das befindet sich eben mitten im Zentrum der Dissertation von Frau Ghazanfari. Und deswegen ist sie so gut geeignet wie wahrscheinlich niemand sonst in Österreich buchstäblich, jetzt über dieses Thema mit uns gemeinsam zu reden. Vielen Dank fürs Kommen. Die erste ganz naheliegende Frage ist, glaube ich, müssen Sie Ihre Diss komplett umschreiben?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Zum Glück nicht. Ich habe schon eigentlich erwartet, dass sich irgendetwas tun wird. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen über manche Argumente erstaunt, aber grundsätzlich, dass der 111 Absatz 2 ein Problem sein könnte, das habe ich zum Glück bewusst offen gelassen und bin jetzt gerade dabei, dieses Erkenntnis noch einzuarbeiten, damit ich dann die Dissertation hoffentlich abschließen kann. Also es hat jetzt nicht alles umgekrempelt, aber natürlich hat es ein bisschen einen Mehraufwand verursacht. Aber gut.
Gut, aber das ist eigentlich das Ideale, was man sich wünscht, nicht? Wenn man dann irgendwo schreiben kann, so auch zutreffend VfGH nicht, dann ist es ja, eigentlich ganz angenehm, nicht? Gut, worum geht es denn in dem Erkenntnis? Wollen Sie uns das mal erzählen, vielleicht?
Ja, vielleicht wäre es nicht so schlecht, da erstmal von Zero anzufangen und mal zu sagen, was überhaupt das Anlassverfahren war. Also es war so, es wurde gegen einen Kärntner Unternehmer wegen Verdachtes auf Untreue gemäß 153 Absatz 1 und Absatz 3 erster Fall StGB ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Man sieht also, das war kein politisch brisanter, klamoroser Anlassfall. Und im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens wurde das Smartphone und der Outlook-Kalender des Betroffenen sichergestellt. Also diese Sicherstellung wurde angeordnet und gegen diese Maßnahme hat dann der Antragsteller einen Einspruch wegen Rechtsverletzung gemäß 106 StPO eingebracht. So einen Einspruch wegen Rechtsverletzung kann jede Person erheben, bei die im Ermittlungsverfahren in ihren subjektiven Rechten durch so eine Ermittlungsmaßnahme verletzt wurde oder das behauptet. Begründet wurde dann dieser Einspruch wegen Rechtsverletzung damit, dass die Ermittlungsmaßnahme unverhältnismäßig sei, weil ein Smartphone einen uferlosen Zugriff auf die Lebensumstände und die Lebensgeschichte eines Menschen ermöglichen würde. Das heißt, es wurde gesagt, dass eben über ein Smartphone auch Daten zugänglich gemacht werden können, die nicht einmal nur auf dem Smartphone selbst drauf sind, sondern ganz weit weg irgendwo in einer Cloud gespeichert sind, also einem externen Speicherort, und über dieses sichergestellte Endgerät auch verfügbar gemacht werden können. Dieser Einspruch wurde dann vom Landesgericht Klagenfurt abgewiesen, und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, dass eine Sicherstellung ohnehin nur dann angeordnet und durchgeführt werden darf, wenn sie für den Zweck erforderlich und geeignet erscheint, wobei dieser sichergestellte Gegenstand, also das Handy, diese Bedeutung immer nur für diese bestimmte Strafsache habe. Und das Landesgericht Klagenfurt hat auch betont, dass die Sicherstellung in dem Fall erforderlich war und auch das gelindeste Mittel war, weil diese darauf gespeicherten Daten zu etwaigen Geschäftsessen, zu Dienstreisen oder Daten zu den Beteiligten der Abklärung des Tatverdachts dienen würden. Daraufhin hat dann der Antragsteller eine Beschwerde an das Oberlandesgericht Graz eingebracht und einen Antrag gleichzeitig nach Artikel Absatz 1 Ziffer 1 Litera D BVG gestellt. Das ist der Parteiantrag, und mit dem hat sich dann der Verfassungsgerichtshof in der Folge auseinandergesetzt. Was wurde jetzt genau bekämpft? Also bekämpft wurden mal die Paragraphen 110 Absatz 1 Ziffer 1 StPO, Absatz 4, derselben Bestimmung, und Paragraph 111 Absatz 2 StPO. Vielleicht kurz zur Veranschaulichung. Paragraph 110 Absatz 1 Ziffer 1 StPO regelt die Sicherstellung von Gegenständen aus Beweisgründen, also die vorläufige Begründung der Verfügungsmacht aus Beweisgründen. Das ist auch schon aufgrund eines einfachen Tatverdachts, Anfangverdachts möglich. In derselben Bestimmung gibt es noch einen Absatz 4, der nimmt Bezug auf Absatz 1 Ziffer 1 und ordnet die Subsidiarität gegenüber gelinderen Mitteln an. Wenn also beispielsweise Kopien des Datenbestands angefertigt werden können, dass diesen Kopien der Vorrang zu geben wäre, aber er verweist eben auf diesen Absatz 1 Ziffer 1. Und dann gibt es eben noch den 111 Absatz 2, der soll ermöglichen, dass nicht nur der sichergestellte Gegenstand selbst als Gegenstand der Sicherstellung gilt, also nicht nur das Mobiltelefon selbst, nicht nur das Smartphone selbst, sondern dass eben darüber auch externe Daten geholt werden sollen. Also auch auf solche Daten zugegriffen werden soll, die nicht offline, also im Flugmodus auf dem Smartphone selbst gespeichert sind und deshalb verfügbar sind, sondern eben unter Verbindung mit dem Mobilfunknetz oder via WLAN verfügbar gemacht werden können. Also Daten, die in beispielsweise auf iCloud abgespeichert sind. Genau. Und diese vorgebrachten Punkte waren dann im Wesentlichen, dass eben diese Sicherstellung von Smartphones aus Beweisgründen sehr, sehr tiefe Einblicke in das Leben und die Privatsphäre der betroffenen Person ermöglicht, weil, und das glaube ich, kann man schon ganz generell sagen, so ein Blick in ein Smartphone reicht und man weiß quasi alles über die betroffene Person. Man hat da drauf die Fotos, die Videos, die Chats, die E-Mails, die Laufroute, vielleicht noch mit der Smartwatch verbunden, alle Ergebnisse, wie der Puls war zu dem Zeitpunkt. Also man kann schon sehr viele Daten einsehen. Denken Sie auch an die Covid-App, denken Sie an diese ganzen Impfzertifikate, die hochgeladen werden konnten. Also man hat schon ein breites Spektrum an Daten sehen können. Und obwohl so viele Daten und Informationen enthalten sind, reicht lediglich eine Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgrund eines einfachen Tatverdachts im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 3 StPO aus, um eben dieses Handy sicherzustellen. Es wurde dann noch vorgebracht, dass eben eingriffsintensive Maßnahmen, die ähnlich sind oder vielleicht gar nicht so eingriffsintensiv sind, strengere materielle und formelle Voraussetzungen anfordern. Das heißt, als Beispiele genannt wurden zum Beispiel die Hausdurchsuchung. Wenn ich eine Hausdurchsuchung durchführen möchte, brauche ich eine gerichtliche Bewilligung. Oder bei der Identitätsfeststellung 118 StPO, die verlangt das Vorliegen bestimmter Tatsachen, hat der Antragsteller vorgebracht. Beziehungsweise auch das zeitliche Element wurde angesprochen, weil zum Beispiel bei einer verdeckten Ermittlung das unterliegt immer einer zeitlichen Beschränkung. Das waren mal das, was vorgebracht wurde vom Antragsteller. Und dann hat natürlich die Regierung eine Gegenstellungnahme eingebracht und hat sich im Wesentlichen hat sie Folgendes gesagt: Die Sicherstellung von Datenträgern geht nicht notwendigerweise mit einer Auswertung einher, weil die muss eigens angeordnet werden. Ich glaube, gemeint war da vielleicht, dass man manchmal auch einfach nur ein Smartphone braucht, um sagen wir, Fingerabdrücke oder andere DNA-Spuren zu nehmen. Und wenn man eben die auswerten möchte, diese Smartphones, müsste das eigens angeordnet werden. Eine Schrankenlosigkeit hat die Bundesregierung auch nicht gesehen, weil die Strafverfolgungsbehörden nur Daten zu Strafverfolgungszwecken auswerten dürfen. Das heißt, was strafrechtsunerheblich ist, aber auf dem Mobiltelefon drauf ist, soll nicht zum Akt genommen werden, beziehungsweise darf gar nicht zum Akt genommen werden. Außerdem haben sie gesagt, dass die Daten, die dann vielleicht entgegen den Strafprozessordnungsbestimmungen ermittelt worden sind, ohnehin von Amts wegen bzw. auf Antrag gemäß 75 Absatz 1 StPO zu löschen wären. Mit Blick auf den 111 Absatz 2 StPO haben sie nochmal betont, dass der nicht unbedingt der Gegenstand sicherzustellen ist, auf dem die Daten originär abgespeichert wurden, weil sonst wäre ja die Pflicht, auch externe Datenbestände mit einzubeziehen, obsolet. Sie haben außerdem gemeint, dass die Sicherstellung eines Anfangsverdachts bedürfe, also auch bestimmter Anhaltspunkte, die überhaupt erst die Annahme rechtfertigen, dass hier eine Straftat begangen wurde. Und diese bestimmten Tatsachen, die im Parteientrag angeführt worden sind bei der Identitätsfeststellung, seien ohnehin nur ein Verweis auf eben diesen Anfangsverdacht. Was sie noch entgegnet haben, war, dass das Smartphone nur verwendet werden darf, um eine Momentaufnahme zu machen. Also man darf nicht zukünftig mitlesen oder auswerten. Man muss vielmehr im Offline-Modus, also im Flugmodus auswerten. Und darüber hinaus würde ohnehin eine Begründungspflicht bestehen, weshalb jetzt das Smartphone überhaupt beweisrelevant ist, beziehungsweise die Datenbestände, die da drauf sind. Dabei haben sie dann verwiesen auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auf eine Entscheidung aus 2019. Der hat nämlich damals entschieden, dass auch die Auswertung von großen beschlagnahmten Datenmengen zulässig ist. Ja, dann haben sie natürlich noch auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verwiesen, Paragraph 5 Absatz 1 und Absatz 2 StPO, dass der ohnehin vorgibt, dass grundrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen sind, also auch Artikel 8 EMRK und Paragraph 1 DSG zu wahren sind. Und die Betroffenen hätten ohnehin die Möglichkeit, diese Rechte dann durch Einspruch wegen Rechtsverletzung nach 106 StPO geltend zu machen. Sie haben dann auch noch betont, dass eben die Sicherstellung bloß vorläufig ist, weil die Sicherstellung ist die Begründung der Verfügung, die vorläufige Begründung der Verfügungsmacht über Gegenstände. Und weil dieser Wortlaut von Vorläufigkeit spricht, dass das ohnehin jetzt nichts Langfristiges ist und Betroffene ohnehin die Möglichkeit hätten, gemäß 115 StPO einen Antrag auf eine darauffolgende Beschlagnahme zu stellen, also eine gerichtliche Entscheidung zu erwirken darüber, ob die Maßnahme aufgehoben oder fortgesetzt werden soll. Ja, die Bundesregierung meinte auch, dass die Überwachungsmaßnahmen nach den Paragraphen 130 fortfolgende sich grundlegend von Datenträgersicherstellungen unterscheiden würden und haben da einzelne Punkte vorgebracht. Einerseits, weil die Überwachungsmaßnahmen ja heimlich vonstatten gehen und sich über einen längeren Zeitraum ziehen können, während die Sicherstellung nur eine Momentaufnahme und zwar eine offene Maßnahme sei. Und es sei auch unsachlich, diese beiden Maßnahmen gleich zu behandeln, weil sich unterschiedliche Schutzniveaus ergeben würden. Die Sicherstellung geschieht ja zu einem Zeitpunkt, wo Betroffene bereits selbst über die Daten verfügen könnten, wohingegen jetzt die Überwachung verlangt, dass auch Dritte mitwirken, nämlich der Telekommunikationsanbieter und eben ins Fernmeldegeheimnis eingreifen. Außerdem haben sie noch einmal auf den EGMR verwiesen, der nämlich entschieden hat, dass bei einer geheimen Überwachungsmaßnahme eine nachträgliche richterliche Genehmigung oder Überprüfung ausreiche, also eine nachträgliche richterliche Überprüfung ausreiche. Ein Argument, das mich sehr verwundert hat, war außerdem, dass die Datenvielfalt nicht für eine Differenzierung ausreichen würde. Also die Bundesregierung brachte vor, dass es auch möglich wäre, diese vielen vielfältigen Informationen, die so ein Smartphone preisgibt, durch die Sicherstellung anderer beziehungsweise mehrerer Gegenstände zu erreichen. Zum Beispiel, indem man Notizbücher, Taschen, Kalender, Tagebücher sicherstellt und dass deshalb jetzt auch keine Unterscheidung von sonstigen persönlichen Gegenständen notwendig sei. Das muss ich sagen, hat mich schon ein wenig verwundert, weil ich glaube, selbst wenn man jetzt in die meisten Häuser reingehen würde, nicht so viel höchstpersönliche Gedanken, so viel über die Person preisgegeben wären, wie jetzt über das Mobiltelefon, wo wirklich alles abgespeichert ist, nämlich auch viel Vergangenes. Aber ja, im Juni 2023 fand dann eine mündliche öffentliche Verhandlung statt, die sehr spannend war, weil sie auch IT-Spezialisten hinzugezogen und befragt hatten und damit auch einmal vielleicht breiter kommuniziert wurde, was überhaupt alles mit dem Smartphone möglich ist oder über das Smartphone und die Auswertung möglich ist. Genau, vielleicht kommen wir jetzt dann zum Erkenntnis durch den VfGH. Der Verfassungsgerichtshof hat erkannt, dass eben alle Bestimmungen, die ich am Anfang genannt habe, also § 110 Absatz 1 und Absatz 4 und § 111 Absatz 2 als verfassungswidrig aufgehoben werden müssen. Einerseits ermöglicht laut dem Verfassungsgerichtshof der Zugriff auf so einen Datenträger, gemeint ist aber in der Argumentation das Smartphone, ein umfassendes Bild über vergangenes Leben oder aktuelles Leben von den betroffenen Personen. Und nach Ansicht des VfGH können umfassende Persönlichkeits- und Bewegungsprofile erstellt werden. Das heißt, detailreiche Rückschlüsse auf das Verhalten, auf die Persönlichkeit und auf die Gesinnung der Betroffenen wird auf diese Art und Weise ermöglicht oder können gezogen werden. Und die Sicherstellung von Datenträgern ist laut VfGH auch nicht vergleichbar mit herkömmlichen Gegenständen, weil die Daten, die ermittelt werden, wiederum mit weiteren Daten verknüpft sind und auch Daten, die schon gelöscht worden sind von den Betroffenen, wiederhergestellt werden können. Er sah auch den Datenschutz und das Privatleben Betroffener sehr intensiv berührt, insbesondere in drei Punkten, weil die Sicherstellung schon bei einem einfachen Anfangsverdacht auf eine beliebige Straftat ermöglicht wird, samt dem einhergehenden umfassenden Einblick in die Daten und Informationen. Dann andererseits, weil auch der Eingriff gegenüber Dritten, also oder nicht verdächtigen Personen möglich ist, zum Beispiel ich kenne die Verdächtige nur, nehmen wir an, wir hätten eine Kommunikation miteinander gehabt. Das ist jetzt das dritte Argument. Es können auch Personen betroffen sein, deren Daten auf dem sichergestellten Datenträger mitgespeichert worden sind, denen das Smartphone aber gar nicht gehört. Und ja, in dem Fall ist natürlich dann auch die Streubreite relativ weit. Denken Sie an Gruppenchats. Außerdem hat dann der VfGH noch festgehalten, dass für Betroffene nicht ersichtlich ist, welche gespeicherten Daten auf welche Art und Weise ausgewertet werden. Also wie erfolgt dann diese Verknüpfung mit anderen oder weiteren Daten, insbesondere im Fall externer Speicherplätze. Also im Wesentlichen hat dann der VfGH erkannt, dass die zum Entscheidungszeitpunkt in Kraft befindliche Befugnis zur Sicherstellung sämtlicher Datenträger, weil das Wording ist immer nur Datenträger, dass diese Befugnis einerseits in das Recht auf Datenschutz nach § 1 DSG und andererseits in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 EMRK sowohl von Verdächtigen als auch von nicht verdächtigen Dritten eingreift. Und auch der derzeitige Rechtsschutz ist seiner Meinung nach nicht ausreichend. Einerseits mangels Kenntnis über die Vorgehensweise der Strafverfolgungsbehörden, nämlich bei der Auswertung, und andererseits mangels Kenntnis über den Datenumfang. Wie viel haben die überhaupt? Ja. Und ja, also während diese Befugnisse, die in den Paragraphen 110 fortfolgende StPO angeführt worden sind, durchaus abstrakt geeignet seien, dieses legitime Ziel der Strafverfolgung, nämlich Beweismittel zu erlangen durch eine Datenträgersicherstellung, sowohl durch Zugriff auf das Endgerät selbst als auch durch das Auslesen und das Auswerten der Datenbestände, dass das nicht wirksam überprüft wird durch ein unabhängiges Gericht. Er hat nämlich auch betont, dass ein Richtervorbehalt nur am Anfang, also bei der Bewilligung und bei der Anordnung der Sicherstellung, nicht ausreicht. Und weil diese in den Paragraphen 110 Absatz 1 Ziffer 1 und 111 Absatz 2 eingeräumten Befugnisse der Ermittlungsbehörden so weitreichend sind, gleichzeitig aber den Eingriff auch ohne richterliche Bewilligung ermöglichen, liegt ein Verstoß gegen § 1 DSG und Artikel 8 DMRK vor. Um diese Rechte aber jetzt wirksam durchsetzen zu können, also mit anderen Worten effektiven Rechtsschutz zu gewähren oder ermöglichen, bedürfe es eben einer Überprüfung dieser Eingriffe, zu denen die Strafverfolgungsorgane ermächtigt sind. Also in dem Fall gemeint sind natürlich Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Und um eben diesen Missbrauch von diesen Befugnissen hintanzuhalten, sollten die Gerichte die Voraussetzungen für die Sicherstellung und die anschließende Auslesung und Auswertung prüfen dürfen. Dabei hat der VfGH betont, dass ein genereller Verweis auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den ich vorhin genannt habe, aber nicht ausreicht. Also es lässt sich zusammenfassen, die derzeit noch in Geltung stehende Sicherstellung eines Smartphones und dieser überaus tiefe Einblick in den beruflichen und beziehungsweise oder den privaten Alltag der Betroffenen unter diesen niedrig angesetzten Zugriffsschranken ist nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs nicht gerechtfertigt und unverhältnismäßig. Bemerkenswert ist, dass der Verfassungsgerichtshof dem Gesetzgeber zur Umsetzung der mit diesem Erkenntnis ergangenen Empfehlungen für eine Neuregelung eine Reparaturfrist gesetzt hat. Was heißt das? Die wissen, wie essentiell die Sicherstellung im Ermittlungsalltag ist und geben dem Gesetzgeber Zeit, bevor das nicht mehr in Kraft ist und wir plötzlich keine Sicherstellung aus Beweisgründen mehr haben, das noch zu reparieren. Und da wurde eben eine Frist gesetzt mit Ende 24, das heißt mit 1.1.25 tritt die Bestimmung außer Kraft. Bis dahin muss man sich etwas repariertes Neues überlegen.
Mhm. Ja. Gut, vielen, vielen Dank für diese sehr konzise Zusammenfassung eines wirklich sehr komplizierten, aber dann auf der anderen Seite auch wieder eigentlich ziemlich einfachen Themas, nämlich was darf passieren? Ich möchte einleitend vielleicht ich werde jetzt einige sehr blöde Fragen stellen. Sie müssen mir das erlauben, Frau Ghassanfari. Ja. Die allererste blöde Frage ist die, Ihnen und mir wird vielleicht aufgefallen sein, dass wenn man die Presseaussendung liest, die der VfGH anlässlich dieser Entscheidung veröffentlicht hat, in der Überschrift steht, Sicherstellung von Handys sei verfassungswidrig. Und dann im ersten Satz steht, die Sicherstellung von Mobiltelefonen, Klammer auf, mobilen Datenträgern, Klammer zu, sei verfassungswidrig. Ja. Und damit eigentlich ziemlich deutlich wird, dass vielleicht keine sehr deutliche Unterscheidung zwischen dem Handy einerseits und dem Umstand, dass in dem Handy halt diverse Speichermedien verbaut sind oder über das Handy bestimmte Speichermedien zugreifbar sind, zu unterscheiden ist. Sodass ich Sie gerne fragen würde, ob man aus dem Erkenntnis gewinnen muss, dass auch die Sicherstellung von anderen Dingen, die mobil sind und einen Datenträger beinhalten, also zum Beispiel meine Waschmaschine oder mein Kühlschrank oder meine Smartwatch oder mein Auto, ebenfalls als verfassungswidrig qualifiziert werden muss, oder ob es wirklich nur um Handys geht.
Also ja, das Wording ist sehr grob gehalten und vielleicht nicht an allen Stellen passend und eben insofern auch missverständlich, als man glauben könnte, dass die CD zum Beispiel von Haus aus ein Problem gewesen wäre. Dem ist natürlich nicht so. Also man kann den Argumenten durchaus entnehmen, dass Datenträger gemeint sind, die kommunikationsfähig sind über das öffentliche Netz. Ja, das heißt, ein Laptop wird sehr wohl darunter fallen. Das Smartphone ist relevant, aber die CD an sich war nie das Problem.
Oder? Ja, aber mein Auto vielleicht schon, ne? Oder mein Kühlschrank. Die kommunizieren über das Internet.
Ja, grundsätzlich schon.
Meine Heizung hier, ja, alles. Also die Alexa, die um die Ecke steht, ja, alles kommuniziert über das Internet.
Grundsätzlich ja, wobei wir da schon auch unterscheiden müssen, also je nachdem, wie man es lesen möchte, wenn man es jetzt vergleichen würde mit einer Telekommunikationsüberwachung zum Beispiel, da ist immer nur von Nachrichten dann die Rede, wenn ein Mensch involviert ist, also wenn ein Mensch mit einer Maschine kommuniziert. Also das heißt, Maschine zu Maschine ist dort zum Beispiel nicht mit inbegriffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit gemeint war. Ich habe schon das Gefühl, auch anhand der Begründungen, dass hier wirklich konkret gemeint ist, da wo der Mensch mit der Maschine kommuniziert, übers Netz, dass solche Datenträger gemeint sind. Also ich sehe da, ich lese hier eher raus, dass wirklich gemeint ist, das Mobiltelefon, der Laptop, die PCs, die verbunden sind und jetzt nicht irgendwelche internen Systeme, nicht die kleinen Datenträger wie die USB-Sticks oder die CDs. Also ich glaube schon, dass man das aus den Argumenten herauslesen kann. Mhm. Aber ich glaube ganz generell, dass man sich insgesamt für die Zukunft mehr überlegen muss, weil sich alles in kommunizierende Geräte verlagert und man da, glaube ich, auch ein bisschen überlegen muss, was will man denn erfassen?
Ja, also mein, also nur so als Nebenbemerkung, nicht meine Smartwatch zum Beispiel kann ähnlich viel wie mein Handy, und es gibt Brillen von Meta zum Beispiel, die aussehen wie eine Sonnenbrille und aber alles Mögliche sonst noch so können. Ja. Meine Vermutung wäre, dass wahrscheinlich das alles mit gemeint ist, aber in der Formulierung nicht wirklich deutlich wird. Ja. Und dass ja, also meine zweite Vermutung wäre, oder eigentlich mein Erstaunen, das ist jetzt die nächste blöde Frage, dass eigentlich in der Entscheidung erstaunlich umstandslos nicht differenziert wird zwischen lokalen Datenträgern, also Speichermedium auf dem Handy, und Zugang über das Handy zu anderen nicht lokalen Datenträgern, also insbesondere in der Cloud. Ja. Ja, und erstaunlicherweise eigentlich 1:1 mit einem eher lapidaren Hinweis, dass es in der Literatur auch andere Ansichten gibt, ja, darauf hingewiesen wird, dass der Zugriff auch ermöglichen und zulässigerweise auch ermöglichen würde, den Zugriff auf die Cloud. Wie schätzen Sie das ein? Ja, müsste man nicht eigentlich das Problem, das wir jetzt gerade besprechen, so lösen, dass man sagt, es geht eigentlich immer nur um den lokalen Datenträger und das, was irgendwo sonst im Internet ist, muss man sich halt separat anschauen?
Ja, das ist schwierig. Also es ist ja das Problem, dass ja oftmals die Benutzerinnenoberfläche von Haus aus verbirgt, wo Daten überhaupt abgelegt werden. Das heißt, die Nutzerin nutzt ihr Smartphone so, wie sie es kennt und weiß oft gar nicht, sind diese Daten wirklich nur auf meinem Smartphone drauf oder wurden die vielleicht sogar automatisiert ausgelagert. Klar gibt es Menschen, die da besonders drauf achten, aber ich glaube, es fühlt sich schon alles wie so ein einheitliches informationstechnisches System an. Ich würde auch an der Idee konkret gar nicht so rütteln. Es muss nur geregelt werden. Es muss auch einfach geregelt werden, was darf sich die Ermittlungsbehörde anschauen, ab wann kippen wir in eine Überwachung rein. Und weil Sie meinten jetzt auch, dass das gar nicht so klar ist mit dem 111 Absatz 2. Also wenn man sich die Materialien ansieht, dann steht da schon drinnen Endgerät und auch die Datenbestände, die darüber verfügbar gemacht werden. Nur muss man da halt jetzt nach geltender Rechtslage, müsste man halt darauf achten, ein einmaliger Einstieg ja, aber einsehbar meines Erachtens nur die Daten, die zu dem Zeitpunkt der Sicherstellung auch wirklich im externen Datenbestand vorhanden waren. Weil alles, was nach dem Sicherstellungszeitpunkt dort eingelangt, wäre ja dann schon wieder eine Nachrichtenüberwachung. Das heißt, selbst wenn ich dem Willen des Gesetzgebers und den Materialien folge und den erlaube, diesen einmaligen Zugriff in die externen Datenbestände, bevor ich auf Flugmodus gehe und nicht mehr mit dem Netz verbunden bin, dass auch da vermieden werden muss, dass man laufende Kommunikation oder laufend einlangende Daten mit hineinnimmt in die Sicherstellung. Das heißt, sagen wir, um 11.11 Uhr wird dieses Smartphone sichergestellt, dann darf ich die Datenbestände bis 11.11 Uhr nach geltender Rechtslage einsehen, egal ob auf dem Smartphone oder eben über das Smartphone in einem externen Speicher. Alles danach aber nicht, weil das war zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden. Die Kiste, die ich sichergestellt habe, in der sind die Dinge drinnen, die zum Zeitpunkt der Sicherstellung drinnen waren, wenn man es mit einer analogen Kiste jetzt vergleichen würde. Alles danach wäre in laufende, zukünftige Datenübermittlung eingreifen, mitschauen und das wäre dann nicht mehr Sicherstellung. Also ich glaube, dass sich der Gesetzgeber da schon, dass er da Überlegungen anstrengen muss. Das glaube ich schon. Mhm.
Anstrengen muss man es jetzt auch pro futuro, also wenn das repariert wird. Ne?
Unbedingt, ja. Unbedingt, ja.
Weil zum Beginn des Gesetzgebers.
Ja.
Entschuldigung, bitte.
Also nicht nur auf die Sicherstellung bezogen, sondern generell sich zu überlegen, wie möchte ich im Strafprozess mit Daten umgehen? Weil das wird ja nur mehr.
Ja, und dazu kann man eben zum Willen des Gesetzgebers sagen, dass halt der Gesetzgeber von einem bestimmten technologischen Umfeld ausgegangen ist, das eben nicht mehr dem entspricht, das wir heute haben. Nicht? Also das ist ja prinzipiell ein Problem in der Regulierung der Digitalisierung, dass man zwar auf der einen Seite immer behauptet, man wäre technikneutral, aber auf der anderen Seite halt einen bestimmten Status quo voraussetzt, der halt irgendwie noch von CDs und Disketten und USB-Sticks und so weiter geprägt ist. Und sich das inzwischen ein wenig verändert hat und ich dann nicht so ganz sicher bin, wie man da dann einen Willen des Gesetzgebers konstruiert. Aber das ist eine sehr grundsätzliche methodische Frage. Lassen Sie mich stattdessen eine viel einfachere Frage stellen. Also viele dieser Geräte sind ja verschlüsselt und zunehmend sind sie auch verschlüsselt mit biometrischen Merkmalen, sodass man gar nicht reinkommt ins Gerät. Und inwiefern bin ich denn jetzt verpflichtet oder kann ich gezwungen werden, zu kooperieren, um überhaupt den Zugriff auf das Gerät zu ermöglichen. Fingerabdruck, Fragezeichen, Gesichtserkennung, Fragezeichen und so weiter.
Auch das ist natürlich umstritten. Es ist im 111 StPO findet sich sehr wohl, hat auf Verlangen herauszugeben. Das ist die Formulierung. Und es findet sich ein Verweis auf den Paragraphen 93, der ja sagt, dass auch die Ermittlungsbehörden angemessenen Zwang, verhältnismäßigen Zwang anwenden dürfen, um die Maßnahme durchzusetzen. Das heißt, dieser Verweis zeigt schon, dass grundsätzlich, wenn man nur danach geht, nach 93 Absatz 2 und eben diesen Verweis in 111 Absatz 1, dass sehr wohl auch angedacht ist, dass Zwang eingesetzt werden darf. Das ist einmal das eine. Das heißt, wenn die Person das Mobiltelefon nicht rausgeben will, das Smartphone nicht aushändigen will, dann dürfte man es ihr, wenn natürlich die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, aber in einem Extremfall dürfte man das Handy ja auch entreißen. Jetzt zu diesen biometrischen Merkmalen, da scheiden sich ein wenig die Geister und so ganz bin ich mir noch nicht sicher, wie ich dazu stehen möchte. Grundsätzlich darf ich ein Mobiltelefon ja auch knacken. Das heißt, wenn mir die Passwörter nicht genannt werden, außer da, wo ich den Zwang nicht anwenden darf, da gibt es natürlich Ausnahmen, dürfte ich das Handy auch cracken. Wenn ich es cracken darf und damit vielleicht sogar am Mobiltelefon irgendwelche Manipulationen dann, also dass dann Manipulationen die Folge sind, wieso sollte ich nicht den einfacheren Weg wählen dürfen, das Mobiltelefon der Person vors Gesicht zu halten? Da ist jetzt aber die Frage, auch da müsste man wieder unterscheiden. Ich glaube, dass das alles sehr situationsbezogen ist, wann wir noch in verhältnismäßigem Zwang sind. Wird das Mobiltelefon jetzt einfach nur kurz vors Gesicht gehalten und damit ist es entsperrt, sehe ich jetzt keinen massiveren Eingriff als im Cracken. Wird die Person allerdings festgehalten, der Kopf vielleicht fixiert und dann das Mobiltelefon vorgehalten oder der Finger zwangsweise hingeführt, muss man sich überlegen, ab welchem Zeitpunkt wir noch in verhältnismäßigem Zwang sind oder schon kippen in etwaigen Zwang zur Selbstbelastung, also Nemotenetur-Prinzip. Wie gesagt, Sie werden in sämtlichen Texten der Literatur, glaube ich, sehr abweichende Meinungen finden. Das Wording schließt Zwang per se nicht aus. Und Zwang kann durchaus eine Umgehung des Willens sein, dass zum Beispiel die Person angerufen wird, draufschaut und in dem Moment wird das Handy weggezogen. Aber auch da immer mit Vorsicht zu genießen und Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wie gesagt, das ist auch eine Frage, die meiner Meinung nach vom Gesetzgeber zu klären ist, um da auch einfach abzustecken, was darf jetzt die Kriminalpolizei in dem Moment, wo sie versucht, dieses Handy zu öffnen. Aber wie gesagt, ich finde der Verweis auf 93 und auch die Tatsache, dass man ja auch cracken darf und damit auch irgendwie mehr oder minder in die Substanz des Handys eingreifen darf, nur weil die Entschlüsselung biometrisch ist, würde ich jetzt den Zwang per se noch nicht ausschließen. Ich denke, es ist eher eine Frage dessen, wie wird das durchgeführt.
Gut, dann jetzt noch zwei noch ganz dumme Fragen. Ja, also es ist ja erstaunlich, dass wir Vertreter der Bundesregierung haben, also parlamentarische Mehrheiten, die diese Entscheidung begrüßen und eigentlich in Richtung einer Linie argumentieren, dass es also jetzt endlich klar wäre, dass auch in diesem Bereich Grundrechtsschutz greifen würde müssen. Und das evoziert jetzt zwei Fragen, die allerdings nicht sehr klug sind, aber ich will sie trotzdem stellen. Das eine ist mal, warum eigentlich verteidigt dann diese Bundesregierung in einem Verfahren vor dem VfGH eine Rechtslage, von der sie selbst der Meinung ist, dass sie nicht günstig wäre oder grundrechtswidrig wäre? Wäre es dann nicht eigentlich viel logischer, dass die Bundesregierung in ihrer Eigenschaft als Gegenseite argumentiert, dass die Beschwerdeführer Recht haben und dass das zu ändern ist. Punkt. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die Position von manchen Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung mag natürlich auch mit aktuellen politisch umstrittenen Fällen zu tun haben. Also wollen Sie mit mir spekulieren, welche der zahllosen Korruptionsfälle, die in diesem Land in den letzten Jahren so diskutiert wurden, möglicherweise anders ausgesehen hätten oder betroffen sind jetzt oder betroffen wären von dieser Entscheidung?
Okay, fangen wir vielleicht einmal nur vom Begrüßen per se an. Also dass Probleme derzeit bestehen mit den jetzt in Geltung, also mit mit den Bestimmungen, die jetzt
sind. Sie jetzt eigentlich, ja, sind Sie noch in Geltung? Ja, Sie sind wohl noch in Geltung.
Sind ja noch in Geltung. Meine ehemalige Chefin und ich, Frau Professorin Ingeborg Zerbes und ich, haben ja damals schon eine Stellungnahme geschrieben, wo wir auch gesagt haben, in Wahrheit ist das ziemlich niedrig dafür, wie viele Daten überhaupt preisgegeben werden über so eine Sicherstellung. Also jetzt ob begrüßen oder nicht. Also ich glaube, die Gesetzesänderung, die jetzt halt eben erzwungenermaßen geschehen wird, per se ist, glaube ich, schon etwas, was viel breitflächiger willkommen geheißen wird. Also auch nach unserer Stellungnahme damals haben wir gemerkt, dass eigentlich die verschiedenen Stakeholder durchaus der Ansicht sind, dass hier Änderungen, vor allem in Bezug auf den Umgang mit Daten im Strafprozess, wirklich dringend notwendig sind.
Entschuldigung, aber der normale Weg wäre halt dann Regierungsvorlage, Initiativantrag, Volksbegehren, Bundesrat. Also es gibt ja ein paar Möglichkeiten, um ein Gesetz auch zu ändern, nicht? Also
das stimmt, ja, das stimmt. So ganz kann ich Ihnen diese Frage auch nicht beantworten. Ich nehme mal an, man hat diese Position eingenommen. Wir haben jetzt eben diese Sicherstellungsbestimmung und die verteidigen wir jetzt. Ja, aber so ganz kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Ich glaube, es waren alle froh, dass das Erkenntnis sich auf einen eben nicht so politisch brisanten Fall gestützt hat, weil das dann auch viel breitflächiger angenommen werden kann, dass jetzt gewisse Menschen, die vielleicht politisches Interesse daraus hatten, aufgrund der ganzen Fälle in den letzten Jahren, dass ja, das mag sein. Nichtsdestotrotz ist ja das Ergebnis, dass eigentlich auch mehr Leute glücklich darüber sind, dass sich die Sicherstellung und überhaupt der Umgang mit Daten jetzt ändern muss. Wie jetzt konkret, also warum das nicht anders läuft, jo.
Gut, ich will die Frage vielleicht anders stellen, präziser stellen. Also gibt es irgendein laufendes Verfahren, von dem Sie wüssten, das irgendwie politisch oder allgemein bekannt ist, das jetzt von dieser Entscheidung in irgendeiner Weise betroffen wäre?
In Wahrheit nein, weil nur für dieses Verfahren gilt ja jetzt, dass der 111er und der 110 Absatz 1 Ziffer 1 und Absatz 4 nicht mehr anwendbar sind. Die Regelungen bleiben nach wie vor in Kraft bis zu einer Neuregelung, beziehungsweise bis sie außer Kraft treten, eben am 01.01.2025. Das heißt, bis dahin grundsätzlich ändert sich ja nichts. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass jetzt gewisse Personen schon in den Startlöchern stehen, um jetzt Einsprüche wegen Rechtsverletzung einzubringen, wenn nicht ausreichend begründet worden ist. Weil es gibt sehr wohl jetzt schon die Möglichkeit, aus Datenschutzrechtsverletzungsgründen beziehungsweise aufgrund von EMRK-Verstößen einen Einspruch wegen Rechtsverletzung gemäß 106 einzubringen. Das heißt, nur die als verfassungswidrig erachtete Rechtsgrundlage per se ist ja kein Argument für einen erfolgreichen Einspruch, aber eine unverhältnismäßige Maßnahme, wo auch nicht begründet worden ist, beziehungsweise wo sich eben die Argumente dann doch irgendwie mit dem Erkenntnis decken, könnte vielleicht dazu führen, dass ein Einspruch wegen Rechtsverletzung, wegen Datenschutzrechtsverletzung oder wegen EMRK-Verstoßes erhoben wird. Das, glaube ich, muss man sich schon vor Augen halten.
Gut, eine weitere damit vielleicht auch zusammenhängende Frage, die in dem VfGH-Text nur am Rande eigentlich erwähnt wird. Viele der Verfahren, von denen wir heute reden, zeichnen sich ja dadurch aus, dass irgendwo ein Datenträger beschlagnahmt wird und dann darauf alle möglichen Informationen über Dritte sind, die überhaupt gar nichts mit dem eigentlichen Ausgangsfall zu tun haben. Und deren Rechte dann natürlich auch betroffen sind. Und da schreibt, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, der VfGH nur an einigen Stellen, dass halt deswegen der Eingriff besonders intensiv wäre, weil da auch Rechte Dritter betroffen wären. Sie haben ja auch das Beispiel einer Kommunikation zwischen uns beiden gebracht. Aber die Grundrechtsposition dieser Dritten kann man relativ schwer in diesen Abwägungsprozess mit hereinholen, oder? Oder wie tut man denn das denn letztlich? Jetzt auch wenn man sich fiktiv vorstellt, dass es jetzt irgendwann dann eine reparierte Regelung geben wird, dann ist es ja immer noch so, dass irgendwie der Herr Müller eben der Verdächtige ist, dessen Datenträger wird beschlagnahmt auf richterlichen Beschluss hin. Und dann findet sich irgendwas ganz Schlimmes über die Frau Meier auf diesem Datenträger, die der Richter nicht gekannt haben kann. Ja. Also die Probleme der Grundrechtseingriffe in die Rechte Dritter, die man noch gar nicht kennt, erscheint mir relativ wenig adressiert in dem Erkenntnis. Habe ich es nur überlesen oder ist das etwas, was sich gar nicht klären lässt oder wo auch eben dann hat die Frau Meier halt Pech gehabt oder wie müsste man versuchen, das zu lösen?
Ja, kommt darauf an, was Sie mit was ganz Schlimmes meinen. Wenn Sie was strafrechtlich Relevantes meinen, dann haben Sie vollkommen recht. Es gibt derzeit keine explizite Zufallsfundregelung. Das heißt, das, was gefunden wird halt dann...
Ja, in den Beispielfällen, von denen wir reden, geht es letztlich um strafrechtlich relevante Vorwürfe, nicht? Da wird irgendwo irgendwas beschlagnahmt und dann gibt es strafrechtlich relevante Vorwürfe gegen Dritte.
Ja.
Ich sage jetzt nur Meier, ich könnte ein paar andere Namen sagen, ja, die ich lieber nicht sage.
Ja. Das stimmt. Ja. Also grundsätzlich im Moment gibt es keinen Stopp. Also wenn etwas strafrechtlich Relevantes als Zufallsfund gefunden wird, dann darf das sehr wohl eben separat verfolgt werden. Wie man das regeln könnte, dass das dann vielleicht anders ist oder nicht in jedem Fall so ist, naja, Zufallsfundregelungen kennen wir in der StPO ja schon und wir kennen es aus der Nachrichtenüberwachung, wenn nämlich da zufällig eben auch Hinweise sich ergeben auf andere Straftaten beziehungsweise auf weitere, dann dürfen die nur verfolgt werden, wenn dieselben Voraussetzungen vorliegen, wie sie schon hätten vorliegen müssen für das Anordnen und Bewilligen der Maßnahme. Das heißt, man könnte sehr wohl so eine Zufallsfundregelung einführen, wo man sagt, eben sollte sich ein Hinweis auf eine andere Straftat ergeben, je nachdem, wie es neu geregelt wird. Aber würde man zum Beispiel die Anlasstatschwelle heben oder eben andere Voraussetzungen einführen oder explizit auf einige Delikte nochmal einschränken, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, könnte man natürlich auch so eine Zufallsfundregelung einführen und sagen, Zufallsfund ja, Verwertung, aber dann, wenn auch schon aufgrund dieses Verdachtes hätte ermittelt werden dürfen.
Und sowas erschiene Ihnen geboten oder ist das sowieso schon Teil des geltenden Rechts?
Also wir haben so etwas schon eingezogen in unsere erste Stellungnahme damals, in diesen ersten, das war ja auch nur ein grober Aufschlag mal, aber da haben wir uns das schon gedacht, dass man das anpassen könnte. Und ich würde es mir natürlich wünschen, dass wenn jetzt eine Neuregelung kommt, die eben zum Beispiel die Schwelle hebt oder je nachdem, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, dass man sich dieser Zufallsfunde annimmt. Das fände ich schon angemessen. Man muss ja da nicht massiv streng sein nur Zufallsfunde über 2 Jahre Strafdrohung mit reinnehmen. Ja? Aber ich denke schon, dass es gut wäre, so etwas zu regeln.
Gut, noch eine dumme Frage. Es ist ja so, Sie haben es ja auch mehrfach gesagt, dass eben jetzt eine Übergangsbestimmung vom VfGH auch vorgesehen wurde, nämlich dass die Aufhebung mit Ablauf des 31. Dezember 2024 in Kraft tritt. Das ist so schön kurz rechtlich formuliert und abstrahiert von ein paar Besonderheiten, nämlich dem Umstand zum Beispiel, dass wir ja demnächst eine Nationalratswahl haben und das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit im Dezember. Weiß ich nicht, ob wir da schon eine Regierung haben, aber es spricht nicht sehr viel dafür, dass wir schon eine Regierung haben. Es kann durchaus sein, dass da eben noch verhandelt wird. Was also faktisch eigentlich bedeutet, dass man diese Reparatur wohl noch in dieser Legislaturperiode beginnen müsste, woraus jetzt drei Folgefragen entstehen. Die erste Folgefrage ist, was gilt denn jetzt bis Ende Dezember? Also was ist mit all den Verfahren, die momentan laufen? Ja. Zweitens, was passiert, wenn, wie jetzt von mir in diesem Szenario prognostiziert, eben bis Dezember nichts passiert ist, weil wir gerade eine Regierungsbildung haben, die noch nicht fertig ist und keine notwendige Mehrheit im Nationalrat? Und drittens, ergibt sich aus den ersten beiden Umständen irgendeine Art von politischer oder vielleicht sogar rechtlicher Gebotenheit, dass noch diese Regierung eine Reparatur beginnt?
Also es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass das so schnell wie möglich geregelt wird. Und ich finde, das sollte durchaus noch in dieser Legislaturperiode geschehen. Das sehe ich sehr wohl so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auch auf Gesetzgeberseite so gewünscht ist. Also,
würden Sie auch glauben, dass das kommt? Also trauen Sie sich einer Einschätzung, dass das passiert? Oder?
Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig.
Okay, also wollen wir jetzt nicht sagen, ob Sie darauf wetten würden, oder?
Puh, na, also wetten würde ich, glaube ich, besser auf nichts.
Wir hoffen. Haben Sie irgendwas mitbekommen, ob es irgendein Statement gab? Ich habe keins gelesen, aber ich habe es natürlich auch nicht systematisch ausgewertet. Irgendein Statement einer Regierungsfraktion oder einer Partei, dass das noch jetzt geschehen würde?
Also ich habe schon mitbekommen, dass das grundsätzlich der Wunsch da ist, das so schnell wie möglich zu regeln, weil glaube ich, allen bewusst ist, wie wichtig diese Regelung ist im Ermittlungsalltag und dass man damit sehr viele Probleme einfach aus dem Weg schaffen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass da eigentlich durchaus schnell was geregelt werden kann. Und ich hoffe natürlich auch sehr darauf. Aber jetzt konkret, dass ich jetzt schon etwas gelesen hätte in die Richtung, nein, habe ich jetzt nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich auch erstens im Sinne des Gesetzgebers ist und mit den bevorstehenden Wahlen ja umso besser, wenn es dann früher da ist. Also
ja, wobei das Thema halt eins ist, das sich sehr, sehr gut dazu eignen lässt, um sich da politisch polarisierend in die eine oder andere Richtung zu positionieren. Nicht? Also bin nicht ganz sicher, ob ich sehr große Freude hätte, wenn ich Wahlkämpfer wäre, wenige Wochen vor einer Wahl so eine Diskussion führen zu müssen. Also ich würde mich freuen, weil ich eben gut polarisieren könnte, aber ich würde mich weniger freuen, dass das jetzt eine besonders rational oder würde nicht erwarten, dass es eine wahnsinnig rationale, sozusagen vom Rauschenschleier des Nichtwissens geprägte rechtsphilosophische Diskussion über Paragraph 1 DSG werden würde. Ne? Aber wir werden sehen. Gut, okay. Was ist bis dahin? Das ist die einfachere Frage wahrscheinlich.
Ja, bis dahin ändert sich grundsätzlich nichts. Die Bestimmungen bleiben in Kraft, bis eine neue Regelung da ist, beziehungsweise bis die Frist abgelaufen ist. Und es sollte bitte unbedingt bis dahin etwas da sein. Das wäre jetzt schon ein Appell, weil sonst haben wir das Problem, dass einfach nicht sichergestellt werden darf aus Beweisgründen. Das ist ja die gesamte Bestimmung, die jetzt gekippt worden ist. Sichergestellt darf schon werden, aber nicht mehr aus Beweisgründen. Und das ist nun mal ein klassischer Fall, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten aus Beweisgründen sichergestellt werden, die meisten Datenträger. Das heißt, das wäre unheimlich wichtig, das noch vor Ablauf der Frist zu regeln. Aber wie gesagt, also ich glaube schon, dass das im Interesse der Regierung ist, dass das so schnell wie möglich vonstatten geht. Ich hoffe es sehr. Aber ich glaube, dass das Thema jetzt auch, je weiter gewisse klamorose Fälle in die Vergangenheit rücken, das immer mehr neue Fälle dazukommen, die dann vielleicht dazu führen, dass es nicht mehr so politisch behaftet ist und zwar nur in eine Richtung. Also spätestens seitdem die Datenträger von einem Journalisten sichergestellt worden sind, wo gesagt worden ist, um Himmels Willen, wie ist denn das möglich bei so niederschwelligen Voraussetzungen? Und da hat man schon gemerkt, dass die Diskussion endlich wieder ein bisschen breitflächiger ist. Also ich glaube,
der Kärntner Fall, nicht? Der Kärntner.
Genau, das wäre unheimlich wichtig, dass da alle Parteien mitziehen und sich bewusst sind, was für intensive Eingriffe das sind und wie wichtig das ist, dass die Daten in der StPO geregelt werden. Also so ganz generell meine ich jetzt, nicht nur auf die Sicherstellung bezogen, aber ich glaube, dass es eben jetzt schon in verschiedene Richtungen auch geht, dass mehr Leute draufkommen, da muss was getan werden und das sollte, glaube ich, das sollte auf keinen Fall nur von einer Seite kommen, sondern auch von der ganz anderen Seite.
Aber es ist halt das Problem, wir haben es ja auch schon kurz angesprochen, dass das sowohl technisch wie auch sozial wie auch juristisch einigermaßen komplex ist, worüber wir da gerade reden. Eigentlich wird darüber seit 30 Jahren diskutiert und jetzt muss man innerhalb von 4 Monaten irgendwas oder 5 Monaten irgendwas zustande bringen, ja, wo...
Ja, da wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, alle verschiedenen Stakeholder mit in einen Gesetzgebungsprozess einzubeziehen. Man muss, das meinte ich auch, dass ich so froh war darüber, dass eben diese IT-Spezialisten auch mit dabei waren bei der mündlichen Verhandlung, dass die befragt worden sind. Also ich glaube, es muss sowohl von der technischen Seite als auch von der juristischen Seite und zwar von sämtlichen Stakeholdern jemand involviert sein, damit man da eine Lösung findet, die auch alle Aspekte abdeckt. Also ich fände es schade, wenn jetzt nur schnell etwas halt so dahin geregelt wird und da die Expertinnen und Experten aus ihrem jeweiligen Feld nicht mit einbezogen werden würden. Das wäre, das ist unheimlich wichtig, weil man eben, wie Sie sagen, so viele verschiedene Dinge auch beachten muss für so eine Regelung. Die muss ja auch neutral genug formuliert sein, um dann wiederum neue technische Entwicklungen mit einbeziehen zu können, dass wir nicht in 3 Jahren wieder dastehen und es kommt was völlig Neues, was nicht geklärt ist und oder nicht geregelt ist und oder nicht unter diese Tatbestände dann, das muss man sich gut überlegen.
Ja, ich möchte nur nochmal zurückkommend auf den Speicherträger in meiner Waschmaschine daran erinnern, dass als wir vor wenigen Jahren darüber diskutiert haben, ob man eine gesetzliche Verpflichtung für die Einführung von Smart Metern in Österreich vorsehen soll, also Stromverbrauchsmessgeräte, die ja letztlich auch Daten erheben und Datenträger speichern, wir angefangen haben, diese Diskussion zu führen, ja, inwiefern man solche Daten dann für Zwecke der Strafverfolgung eigentlich verwenden können soll oder nicht und sie nie wirklich fertig diskutiert haben, nicht? Und das wäre also nur so eine Facette, die mir jetzt so gerade einfällt, nicht? Das ist ja eine Frage der Zeit, bis das erste Mal aus Smart-Meter-Daten irgendeine strafrechtlich relevante Information gelangt und man sich dann fragen muss, kann ich diesen Datenträger eigentlich sicherstellen? Und was genau ist dann da der Datenträger, den ich sicherstelle?
Ja, oder kann ich vielleicht das Ganze auch dann irgendwann mal so weit loslösen, dass es wirklich nur um die Daten selbst geht? Das wäre ja
in dem Fall dann. Aber das ist jetzt wahrscheinlich in 4 Monaten oder 5 Monaten nicht so ganz einfach. Ja,
Viele Bereiche in diese Richtung müssen neu geregelt werden. Es findet sich auch kaum etwas, also beziehungsweise die Ermittlungsbehörden stehen immer wieder vor dem Problem, dass dann plötzlich wieder eine Entscheidung kommt und dann plötzlich es heißt, Kryptowährungen dürften nicht auf Behördenwallets übertragen werden. Aber wie sollen wir die denn sonst, also wie sollen die denn sonst gesichert werden? Also ich denke auch, dass man eben auf neue Entwicklungen zwar so neutral wie möglich, um eben alles mit einbeziehen zu können, dann auch später, aber eben NFTs waren davor auch nicht aus Beweisgründen sicherzustellen oder aus privatrechtlichen Ansprüchen heraus, aber jetzt wird es langsam schlagend und wir müssen uns echt überlegen, wie regelt man das?
Ja. Vielleicht auch noch eine Bemerkung, die ein bisschen eine Frage mitbringt. Wenn man die VfGH-Entscheidung liest, fällt einem auch auf, dass obwohl natürlich europarechtliche Vorgaben sehr stark thematisiert werden und werden müssen, nicht nur die EMRK, sondern auch die DSGVO, trotzdem erstaunlich wenig an Rechtsvergleich stattfindet. In der Entscheidung sowieso nicht, aber auch in der Diskussion, soweit ich sehe, kaum Rechtsvergleich stattfindet, obwohl eigentlich jeder europäische Staat und alle anderen auch, aber jetzt, wenn wir mal von ungefähr gleicher Rechtslage ausgehen, jeder europäische Staat davon betroffen ist. Haben Sie den Eindruck, dass es diesen Überblick irgendwo gibt und er wird nur nicht diskutiert oder müsste man ihn überhaupt erst mal herstellen?
Ich weiß nicht, ob es ihn nicht gibt, den Überblick per se. Ich glaube, er war einfach in diesem Verfahren. Ich glaube, dass da der Verfassungsgerichtshof mit so vielen Fragen sich auseinandersetzen musste, die für...
Für die Entscheidung klar, aber jetzt die Lege Ferenda, ja, wenn wir sagen, wir wollen bis Juni irgendwas Neues, dann wäre es ganz gut vielleicht zu wissen, wie das die anderen so machen, die Schweden oder die Dänen oder die Portugiesen. Ja.
Da vielleicht eine Übersicht, ein übersichtliches Papier, auf dem mal überhaupt angeführt wird, wie sieht es in anderen Ländern aus. Ich habe sowas schon gesehen, aber nicht selber aufgestellt.
Also ich aber es gibt sowas, sagen Sie. Meine Vermutung wäre, also ich beobachte ja nicht alle Staaten in Europa systematisch, sondern nur ein paar wenige, wo ich mich ein bisschen auskenne. Und da sind schon die verfassungsrechtlichen Fragen so kompliziert und so viele Verfahren parallel, dass man eigentlich schon mit 3 Staaten ganz gut beschäftigt ist und mit 27, ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe diesen Überblick nicht, ja. Aber vielleicht gibt es ja jemand anderen. Ich würde vermuten, es wäre interessant, das zu wissen und am besten noch bis gestern, weil man es bis Juni ja wissen müsste. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Gut, vielleicht nochmal jetzt schon in Richtung Ende kommend, weil Sie gesagt haben, es ändert sich momentan mal nichts. Ja? Dann würde ich Sie gern fragen, wenn Sie sich jetzt in die Position einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts begeben und Sie haben morgen irgendeinen nicht glamourosen Fall und da liegt irgendwie ein Handy rum. Würden Sie wirklich Business as usual machen oder würden Sie sich überlegen, dass die Bestimmung eigentlich jetzt ja als verfassungswidrig aufgehoben wird und deswegen zumindest die Anforderungen an die Begründung höher sind als bisher?
Also ich finde schon, dass die Anordnung genauer begründet gehört, eine möglichst genaue Beschreibung der gesuchten Daten oder Datenkategorien und eventuell vielleicht eine Eingrenzung von welchem Zeitraum. Also ich finde eigentlich, das Wichtigste wäre immer zu sagen, welche Daten aus welchem Zeitraum brauche ich, weil damit schränke ich schon unheimlich ein. Also wenn ich jetzt mein Smartphone hernehme, da sind, glaube ich, Daten aus einem Zeitraum von in etwa 10 Jahren drauf, weil ich auch immer synchronisiert habe. Und ich denke, es ist ganz wichtig, da konkrete Zeiträume anzugeben, was genau brauche ich. Je genauer, desto besser. Und ich fände es schon wichtig, jetzt schon in der Anordnung insofern zu begründen, als man zumindest sagt, so weit wie möglich, was benötige ich denn? Manchmal geht das sicher auch nicht, weil man nicht genau weiß, wo Dinge gespeichert sind, aber man weiß ja, wonach man sucht. Also alles, was in diese Richtung gehen könnte und eben zeitliche Eingrenzungen fände ich grundsätzlich schon wichtig. Wenn es jetzt etwas sehr, sehr, sehr Heikles ist, könnte man sich ja auch jetzt schon überlegen, zu beschlagnahmen. Weil die Beschlagnahme ja nicht nur die Fortsetzung einer Sicherstellung ist, sondern auch die Begründung sein kann, die Begründung der Verfügungsmacht. Das ist dann eine gerichtliche Entscheidung über die Begründung. Das heißt, das wäre etwas, was man da, wo es besonders heikel ist, auch überlegen könnte, nämlich hinsichtlich der Auswertung, dass man zuerst eben ganz normal sicherstellt, so wie wir es jetzt auch dürfen, weil das hat sich ja auch nicht geändert. Aber wenn das besonders heikel ist, dann, wenn es auch zu einer Auswertung kommen soll, beschlagnahmen lässt. Das wäre sicher ein Thema. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist jedenfalls mal eine Begründung, eine genauere, als es vielleicht bis dato manchmal der Fall war.
Gut, und das sollte man tun aus Respekt vor der verfassungsrechtlichen Lage, aber eine Verpflichtung dazu gibt es nicht so.
Verpflichtung für Sie gibt es keine. Es wäre nur klug, vor allem im Hinblick darauf, wenn das eine besonders engagierte Verteidigerin ist, beispielsweise, dann wird die sich vielleicht wirklich den Einspruch wegen Rechtsverletzung aus EMRK oder eben Datenschutzrechtsverstößen überlegen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, als wäre das nicht möglich. Da gibt es einen ganz tollen Text von Herrn Dr. Diviak, der sich diesem Thema mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und wie gesagt, das müsste man natürlich im Hinterkopf behalten.
Ja. Auf den Text werden wir verlinken. Jetzt noch eine allerletzte Bemerkung von meiner Seite. Es ist ja eine der interessanteren Details der Entscheidung, ist es, dass Sie sich darauf beruft, auf einige Vorentscheidungen, dahingehend, dass der Schutz, der aus § 1 DSG wäre, erfolgen würde, über den aus Artikel 8 EMRK hinausgehen würde, dass man also in Österreich sozusagen ein über den EMRK-Standard hinausgehendes Datenschutzgrundrecht, ein stärkeres Grundrecht hier haben würde. Das mag dann auch ein Argument sein für Anwälte oder Anwältinnen, die sich in dem Feld da betätigen wollen. Ja. Was wiederum dazu zurückführt, dass § 1 DSG, apropos, man hätte ja auch was anderes machen können, § 1 DSG bekanntlich noch einen Zustand beschreibt, der vor der DSGVO liegt, weil man dreimal aus politischen Gründen daran gescheitert ist, den zu novellieren. Ja. Das ist also, so hängt irgendwie alles immer mit allem zusammen. Ja. Auch da hätte man vielleicht mal versuchen können, eine Verfassungsmehrheit zustande zu bringen. Aber vielleicht passiert ja auch das noch bis Juni.
Wer weiß es schon. Vielleicht geschieht noch so viel bis Juni.
Wer weiß es schon. Frau Magister Ghassanfari, haben wir was vergessen? Ist irgendetwas Ihnen noch besonders wichtig?
Ich hoffe, wir haben grundsätzlich nichts vergessen. Vielleicht wäre es noch wichtig zu sagen, dass der VfGH selber, wobei eher im Sinne eines beweglichen Systems, eigene Tipps zu berücksichtigende Gesichtspunkte in dieses Erkenntnis mit hineingenommen hat, was alles bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen wäre. Und vielleicht wäre es ganz gut, da noch zusammenzufassen. Also die haben die materiellen Eingriffsschwellen angesprochen, dass man sich überlegen könnte, die höher anzusetzen und vielleicht im gewissen Bereichen, insbesondere im Bereich Cybercrime, einzelne Normen dort hinzuzufügen. Dann wären seiner Meinung nach Vorkehrungen gut, die die Beschränkung der Auswertung der Datenträger auf das erforderliche Maß zur Folge haben und vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer machen bzw. überprüfbar machen, wie genau bei der Auswertung vorgegangen wird. Also zur Wahrung der Rechte an die Betroffenen einer Sicherstellung, dass da auch die Informationen, die notwendigen, ausgehändigt werden, welche Daten von mir haben die in der Hand, wie kann ich nämlich dann auch meine eigenen Rechte wahren, insbesondere die Verteidigungsrechte wahren. Und es wurde auch angesprochen, ob man nicht vielleicht sogar begleitend richterlich kontrollieren könnte. Also es wird immer abwechselnd gesprochen von richterlicher Kontrolle, begleitender Kontrolle, unabhängige Aufsicht. Also irgendjemand, sei das jetzt Gericht oder Rechtsschutzbeauftragte, je nachdem, wie das dann ausgestaltet sein soll, wenn die Betroffenen nämlich bei der Auswertung und bei der Verarbeitung nicht anwesend sind, dass jemand ihre Rechte wahrt. Oder zumindest überprüft, wie ausgewertet wird. Vielleicht wäre das noch ganz gut, das abschließend zu sagen. Also der VfGH hat selber ja auch ein paar Vorschläge gemacht, was man denn da noch vielleicht für Überlegungen anstrengen könnte. Ich höre es jetzt leider gerade nicht. Vielleicht sind Sie noch auf Stumm.
Ja, jetzt ist immer wieder das Gleiche. Ich war auf Stumm, Verzerrung. Ich sage, wobei man auch da sagen muss, ich ergänzen möchte, dass also diese Idee der unabhängigen Aufsicht sich dann hier wiederfindet und die natürlich sehr einfach geschrieben, aber sehr schwer zu realisieren ist. Es gibt jetzt auch noch eine Frage, wenn mit Ihrer Einwilligung würde ich die noch schnell reinholen. Ja, würdet ihr diese eure Info bitte proaktiv auch an andere Online-Kanäle weitergeben? Das müssen die auch wissen. Okay, das ist jetzt keine Frage, sondern eher eine Bemerkung. Wir können das sehr gerne weitergeben. Also wir tun es ja eben hier gerade. Gut, dann würde ich an dieser Stelle jetzt schließen mit Ihrer Einwilligung und Ihnen ganz, ganz herzlich danken für diese sehr lehrreiche und für mich auch wirklich amüsante und inspirierende Stunde. Ich hoffe, dass dieser Eindruck auch von unserem Publikum geteilt wird. Bei Ihnen, unserem Publikum, bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden. Vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Wenn Sie es live hören, dann wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.